Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo, hallo, zu unserer Ausgabe vom Donnerstag, den 6. Oktober 2011, sagt hier im Studio der Stefan aus Berlin. Für die kommende halbe Stunde haben wir folgende Themen für euch aufbereitet. Steve Jobs ist tot. Ein Blick hinter die Kulisse der begehrten Lifestyle-Produkte. Dresden Nazifrei aktiviert am Wochenende mit einer Konferenz. Occupy Wall Street genießt in den USA immer mehr Zulauf. Und der Zusammenbruch steht bevor. Wie weiter mit dem Wachstumsmodell? Wie immer war es ein brillant inszenierter medialer Event. Am gestrigen Mittwoch hat der Computerkonzern Apple der Weltöffentlichkeit stolz das neue iPhone 4S präsentiert. Und wie immer berichten die Medien auf der ganzen Welt dann prompt über das neue Smartphone. Sie machen gratis Werbung für den Computerkonzern. Es scheint, die Journalistinnen und Journalisten auf diesem Planeten sind selber kritiklos dem iPhone-Virus erlegen. Höchste Zeit also, einen Blick auf die Kehrseite des coolsten Handys der Welt zu werfen, nämlich dort, wo das Gadget hergestellt wird. Beim Apple-Zulieferer Foxconn in China. Wilma Rall vom Radio Rabe aus Bern hat die Details.
Im Frühling vor einem Jahr geriet der Apple-Zulieferer Foxconn international in die Schlagzeilen. Innerhalb weniger Monate hatten sich 10 Angestellte das Leben genommen. Die Arbeiter warfen dem Konzern unmenschliche Arbeitsbedingungen vor. Inzwischen hat sich bei Foxconn offenbar wenig verändert. Das zumindest besagt die neue Studie «iSlave behind the iPhone», «Eisklaven hinter den iPhonen» von der chinesischen Arbeiterrechtsorganisation SACOM. Pascal Schnieder vom Schweizer Hilfswerk Brot für alle, das sich seit Jahren für faire Arbeitsbedingungen in der Computerindustrie einsetzt, ist enttäuscht.
Also für uns ist klar, dass Apple als einer der Großkunden von Foxconn eine große Verantwortung trägt, was die fairen Arbeitsbedingungen in den Produktionsbetrieben anbelangt. Wenn man sich vorstellt, dass Apple eine Profitmarge pro verkauftes iPhone hat von 40% und die Zulieferer maximum 4% Gewinnmarge haben, dann kann man sich etwa vorstellen, unter welchem Druck diese Produktion stattfindet.
Der Druck in den Zuliefererbetrieben wie Foxconn ist riesig, insbesondere wenn ein neues Produkt lanciert wird, wie aktuell das neue iPhone. Entsprechend prekär seien dann auch die Arbeits- und Lebensbedingungen der Fabrikarbeiterinnen, meint Pascal Schnieder.
Salopp gesagt würde man von Batteriehaltung sprechen. Das sind gewaltige Hallen mit Tausenden an Menschen, die da Kopf an Kopf dieselben Bewegungen ausführen. Also man muss sich das sehr bedrückend und sehr gewaltig vorstellen.
Einer dieser gewaltigen Produktionsstandorte liegt in Zhengzhou, einer Stadt im Nordosten Chinas. Diesen Standort hat die chinesische Arbeiterrechtsorganisation SACOM genauer unter die Lupe genommen, in ihrer jüngsten Studie «iSlave behind the iPhone». Die Produktion dort wurde vor rund einem Jahr aufgenommen. Obwohl die Bauarbeiten noch alles andere als abgeschlossen sind, arbeiten dort bereits mehr als 52.000 Menschen.
Die Arbeiter und Arbeiterinnen leben und arbeiten auf einer Baustelle. Nach einem Monat wurden bereits die ersten Fließbänder oder Produktionslinien in Betrieb genommen. Rundherum ist aber immer noch Staub und Dreck. Auch Elektrizität und Wasser funktioniert in vielen der Schlafräume noch nicht. Und regelmäßige Überschwemmungen wurden uns auch berichtet, wenn es regnet.
SACOM hat am Produktionsstandort Zhengzhou rund 130 Arbeiterinnen und Arbeiter befragt. Viele der Befragten gaben an, Foxconn habe sie mit leeren Versprechungen angelockt. Versprochen wurde ihnen ein Lohn von umgerechnet rund 355 Franken im Monat, erhalten hätten sie dann aber nur rund 135 Franken.
Das war das große Problem auch bei diesen Annoncen, die in den lokalen Zeitungen publiziert wurden. Den Interessierten wurde nicht gesagt, dass die Kosten für Unterkunft und Verpflegung vom Lohn abgezogen würden, und haben erst, nachdem sie angestellt waren, erfahren, was das effektiv heißt. Und hinzu kommt, dass zahlreiche Überstunden, die von den Arbeitenden gefordert wurden, nicht ausbezahlt wurden.
Die große Mehrzahl der Befragten gab an, jeden Monat zwischen 50 und 80 Überstunden zu machen. Teilweise würden diese Überstunden nicht ausbezahlt, mit der Begründung, dass das tägliche Produktionsziel noch nicht erreicht worden sei.
Es gibt sehr hoch gesteckte Produktionsziele, und wenn diese nicht erreicht werden, werden die Arbeiter in öffentlichen Versammlungen, die jeweils vor oder nach der Schicht stattfinden und die ebenfalls nicht entgeltet werden, werden gedemütigt, sie müssen Schuldbekenntnisse verfassen, sie dürfen den ganzen Tag kein Wort miteinander sprechen, wenn sie arbeiten, und sie stehen manchmal bis zu 10 Stunden an diesen Fließbändern, ohne dass sie sich, außer vielleicht mal kurz auf die Toilette, dort fortbewegen können.
Der Computerkonzern Apple selbst wollte zu den Vorwürfen von SACOM und Brot für alle keine Stellung nehmen. Andrea Brack, PR-Verantwortliche von Apple Schweiz, verwies auf den 23-seitigen Bericht über die Verantwortlichkeiten der Zulieferer. Dort sind unter anderem auch die Ergebnisse der Betriebsprüfungen aufgelistet, die Apple vor Ort in China tätigte, sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen. Sie selber dürfe hierzu keine Auskunft geben, meinte Andrea Brack weiter, und die Presseverantwortlichen in London hätten im Moment genug zu tun mit der Lancierung des neuen iPhones.
Am 7. und 8. Oktober findet in Dresden eine sogenannte Aktivierungskonferenz zur Vorbereitung der Verhinderung des Nazi-Umzugs im Februar 2012 statt. Coloradio aus Dresden fragte Wolle vom Bündnis Dresden Nazifrei nach den Inhalten dieser Konferenz und warum es jetzt schon um den nächsten Februar geht.
Also jetzt schon ist ja eher tief gestapelt. Wir haben immer im Herbst schon angefangen, für 2010 und 2011 auch. Und das zeigt sich doch, dass so eine gründliche Vorbereitung von Massenblockaden, das ist wieder unser Ziel, ein halbes Jahr Vorbereitung schon braucht. Wir haben für die Aktivierungskonferenz 2 Teile. Am Freitag wird es eine Diskussion geben mit Bündnispartnern im Sinne von gemeinsam den Nazis entgegentreten. Also da stehen nicht so sehr die Blockaden mit unserer Methode im Mittelpunkt, sondern überhaupt Aktivitäten gegen rechtsextreme Ansichten. Am Samstag wird es dann Impulsreferate geben, wo die überregionale Bedeutung einerseits von Blockaden und andererseits von den Aktivitäten von Dresden Nazifrei nochmal dargelegt werden, und anschließend Workshops, wo bestimmte Aspekte des zivilen Ungehorsams, also des Umfeldes von Blockaden, in Workshops bearbeitet werden.
Wie geht es denn dem Bündnis? Wird diese Aktivierungskonferenz, spielt die auch eine Rolle dabei, sozusagen nochmal auszuloten, ob ein gemeinsamer Konsens steht, oder dient das auch der Selbstverständigung? Oder ist da eigentlich nach dem Erfolg von der vergangenen Jahre alles klar?
Also es ist so, dass wir die theoretischen Überlegungen eigentlich für weitestgehend abgeschlossen halten und uns eher auf die praktische Umsetzung orientieren, wobei natürlich schon ein ganz neuer Aspekt verstärkt hinzukommt. Bisher haben wir die Menschen sammeln können unter dem Motto, gemeinsam was gegen Nazis zu tun, Und zur Verblüffung vieler ist es jetzt also schon neuer Ton hineinbekommen, dass wir etwas gegen Nazis und für unsere demokratischen Rechte tun wollen und müssen.
Ja, vor kurzem machte ja auch die Bild-Zeitung Stimmung gegen diese Aktivierungskonferenz. So nach dem Motto, dort, da muss man doch gucken, ob der TU-Rektor nicht auch Teil einer kriminellen Vereinigung ist, wenn er sowas wie Blockadevorbereitungen an der TU duldet. Mhm. Wie ist da jetzt die Lage? Wer ist euer Ansprechpartner an der Uni? Wie verhält sich der Rektor? Was sagst du dazu, zu diesen Anwürfen da aus der Bildecke?
Also zuerst mal, Blöd lebt davon, dass sie zuspitzen, übertreiben, draufschlagen. Es ist eher überraschend und schon fast peinlich, dass dann die Staatsregierung in Form des Innenministers und die CDU-Landtagsfraktion darauf einsteigen. Konkret ist natürlich das Hörsaalzentrum der TU ein guter Ort für eine Konferenz, muss man einfach mal sagen. Es ist auch ein Ort, der im Aktionsgebiet des Nazi-Aufmarsches im vorigen Jahr gelegen hat, also insofern schon passend. Der Studentenrat ist Ausrichter der Konferenz insofern, als dass er die Räumlichkeiten für uns besorgt hat. Und insofern ist es natürlich ein gefundenes Fressen gewesen, zu sagen, öffentliche Räume und hier passiert was, was eigentlich von Staats wegen verfolgt wird. So. Ich würde jetzt noch mal ein Stückchen zurückweisen, dass das Bündnis Dresden Nazifrei als kriminelle Vereinigung eingestuft wird. Das mag unterschwellig mitklingen, aber es gibt jetzt erstmal kein offizielles Verfahren. Davon abgesehen ist es so, dass wir im Prinzip, jetzt sage ich mal so lax daher, das machen, was wir vor's Jahr und vor 2 Jahren gemacht haben. Nur diesmal eben nicht in Räumen des DGB, sondern an der Uni. Und es ist schon ein bisschen peinlich, wie stark doch die Macht dieser Zeitung, will ich nicht sagen, dieser medialen Institution ist, dass da einfach nur geschrien wird, spielt sich mit den Schmuddelkindern und da schon eine gewisse Irritation beim Rektor der TU sich zeigt.
Wie zeigt die sich?
Also es ist skandalisiert worden, ein Aspekt, nämlich ein Workshop zum Blockadetraining, wobei da jeder, der im Internet Bilder von Demonstrationen und Polizeieinsätzen sieht, sieht auch, dass da Demonstranten gut daran tun, auf Übergriffe und überzogene Härte der Polizei wenigstens vorbereitet zu sein. Und man kann natürlich durch eigenes Verhalten deeskalierend dem noch ein bisschen entgegentreten, genau das zu üben und Leute, die solche Demos noch nicht mitgemacht haben, Sitzblockaden noch nicht mitgemacht haben, darauf vorzubereiten, war das Ziel dieses Workshops. Es ist anders beschrieben worden, es ist skandalisiert worden und dieser Workshop ist als Gewalttraining beschrieben worden und das hat leider Wirkung gezeigt, dass der Rektor gesagt hat, wenn das so ist, ohne zu fragen, ist das denn so, wenn das so ist, also auch sage ich jetzt mal wieder unwissenschaftlich für einen Rektor einer TU Dresden, dann darf das natürlich nicht stattfinden und es ist dem Stura in Gesprächen mit dem Rektor nicht gelungen, den von uns angestrebten Charakter dieses Workshops darzustellen. Und wir haben daraufhin entschieden, um die ganze Konferenz nicht unter dem ganzen Zeichen von einem Workshop zu stellen und insgesamt aufs Spiel zu stellen, auf diesen Workshop an der Uni zu verzichten.
In New York kam es gestern zur bislang größten Demonstration gegen den Finanzkapitalismus und die Politik in der Wirtschaftskrise. Stefan Zimmer hat sich in den sozialen Netzwerken umgeschaut und fasst die Ereignisse der vergangenen zwei Wochen zusammen.
Attention, citizens of the world, we are anonymous.
Achtung, Bürgerinnen und Bürger dieser Welt, wir sind Anonymous. Jeder und jede von uns hat einen Grund, am 17. September nach New York zu gehen, um die Wall Street zu besetzen. Über 2 Millionen gute Jobs wurden seit 2004 outgesourced. Wirtschaftliche Ungerechtigkeit zwischen den Ethnien spiegeln die Ungerechtigkeiten in der Politik wider. Seit 2001 haben wir ein Netzwerk von über 700 Militärbasen und einen globalen Krieg gegen den Terror. Und die Umweltzerstörung hat sich zu einer Ursache von Krankheiten in den armen Gesellschaften entwickelt.
It will be a political breakthrough moment, or like in Spain, tens of thousands of citizens did begin.
Diese eine Aktion wird all diese Probleme nicht lösen. Wie in Ägypten wird es ein Moment des politischen Umbruchs sein. Oder wie in Spanien, wo Zehntausende einen Prozess der direkten Demokratie begannen, um eine neue Bewegung für soziale Gerechtigkeit zu begründen. Wo die alte globalisierungskritische Bewegung aufgehört hat, werden wir den Stab übernehmen mit einer neuen, frischen Bewegung der Bewegungen. So einer der Aufrufe, die seit Anfang September durch die sozialen Netzwerke geisterten. Am 17. September trafen sich dann nur wenige Tausend und begannen in einem Park unweit der New Yorker Börse zu kampieren. Nur wenige Hundert harrten die vergangenen zwei Wochen dort aus. Am gestrigen Donnerstag rief die unorganisierte Bewegung nun zu einer neuen Großdemonstration auf. Nachdem die Polizei am Wochenende über 700 Demonstrierende auf der Brooklyn Bridge festgenommen hatte, bekam die Occupy Wall Street Bewegung enormen Zulauf im ganzen Land. Auch prominente Persönlichkeiten riefen zur Unterstützung auf, wie der Filmemacher Michael Moore, der Nobelpreisträger Joseph Stiglitz oder der Intellektuelle Noam Chomsky. Und sogar einige Hollywood-Stars. Mittlerweile gibt es ähnliche Camps in Boston, Chicago, San Francisco und der Hauptstadt Washington. Auch verschiedene Gewerkschaften riefen zur gestrigen Großdemo auf und manche Hochschullehrende kamen mit ihren Studierenden zu den verschiedenen Aufmärschen. Wir sind die 99%, die nicht von diesem Wirtschaftssystem profitieren. Und jede Woche, jeden Tag besetzt die Wall Street. Das waren nur einige der Sprechchöre. Die Proteste richten sich in erster Linie gegen die Macht der Banken. Die Finanzinstitute seien übermächtig geworden und hätten viel zu viel Einfluss auf die Politik, klagen die Demonstrierenden. Viele Menschen wenden sich in den USA aber auch gegen die verschiedenen Kriege ihrer Regierung. Am kommenden Wochenende soll es eine Massenmobilisierung nach Washington geben. Die Occupy-Bewegung genießt derweil weiteren Zulauf. Die Demonstrationen in New York am gestrigen Donnerstag war mit mehreren 10.000 ein vorläufiger Höhepunkt. Am 15. Oktober rufen verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten zu einem globalen Aktionstag auf. In 250 Städten weltweit sind bereits Demonstrationen geplant. Bleibt abzuwarten, wie empört die Menschen in den unterschiedlichen Gesellschaften mittlerweile wirklich sind. Der Zusammenbruch wird kommen. Das meint der Sozialpsychologe und Autor Professor Dr. Harald Welzer vom Kulturwissenschaftlichen Institut. Carsten Rose von Radio Frei aus Erfurt sprach mit Harald Welzer über das Wirtschaftswachstum und den damit verbundenen Zusammenbruch des Systems, nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch demokratischen und rechtsstaatlichen Sinne.
Unsere Welt, unser Wirtschaftssystem basiert ja auf Wachstum. Und jetzt sagen allenthalben Wirtschaftswissenschaftler und Politiker, mit dem Wachstum, das ist eine schwierige Sache, es geht eigentlich so nicht weiter. Wie kann es denn dann überhaupt weitergehen?
Also ich teile das gar nicht. Ich kenne eigentlich fast nur Politiker und Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, wir brauchen Wachstum. Wir haben jetzt eine Enquete-Kommission, die so ein bisschen die Frage diskutiert. Wir haben in Frankreich die Diskussion gehabt, Sarkozy, und auch eine Kommission, die sich Gedanken über einen anderen Index des Wohlergehens gemacht hat. So zarte Pflänzchen gibt es. Aber wenn Sie sich erinnern an das schöne vergangene Jahr, als jedenfalls mit großer Freude von den Bildschirmen herab das Wachstum XXL verkündet wurde, da freuten sich ja alle. Und generell wird ja davon ausgegangen, dass im Grunde genommen nach wie vor der Wohlstand einer Gesellschaft und auch der globalen Gemeinschaft an den Wachstumsraten zu messen ist. Also insofern haben wir, wenn überhaupt und insbesondere in der Wissenschaft, eigentlich nur etwas, sagen wir mal, obskure Abweichler, die von dem Wachstumsfetischismus etwas Abstand nehmen und versuchen, das zu kritisieren.
Es gibt aber Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, das ist keine Wissenschaft, das ist eigentlich ein Dogma, ist eigentlich eine Ideologie. Was an den Hochschulen, an den Universitäten gelehrt wird, würden Sie diese Auffassung teilen, dass die Wirtschaftswissenschaften gar nicht mehr wissenschaftlich sind?
Naja, also es ist immer schlecht, das völlig zu pauschalisieren, weil wir haben natürlich auch in den Wirtschaftswissenschaften Abweichungen, Neuentwicklungen, also im Sinne von zum Beispiel einer Verhaltensökonomie, die vollkommen abgeht von dem hirnrissigen Bild des Homo economicus, also des Menschen, der nur nach reinen Maximierungsinteressen operiert und danach seine Entscheidungen trifft. Das ist natürlich ein Menschenbild, was in der Wirklichkeit nicht vorkommt, aber in den Fluren der Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre immer noch gehandelt wird. Dasselbe gilt natürlich für alle Theorien des Wachstums und der ökonomischen Entwicklung. Wir haben dort einen Mainstream in dieser Wissenschaft, der sich auf ganz fatale Art und Weise eingerichtet hat in ein Schulwissen, was eigentlich nur dann funktioniert, wenn die Gesellschaft auch so funktioniert, also die kapitalistische Wirtschaft tatsächlich wächst, dann haben sie alle was zu sagen dazu, nämlich dass das so ist. Wenn das nicht der Fall ist, wie jetzt insbesondere nach dem ersten Auftakt der Finanzkrise, da war es ja hübsch anzusehen, dass die Wirtschaftsforschungsinstitute davon Abstand nahmen, Prognosen zu machen, weil es waren jetzt nicht die Zeiten für Prognosen. Das ist natürlich eine wissenschaftliche Bankrotterklärung, und ähnlich bankrott muss man das Ganze auch sehen, wenn man etwa darüber nachdenkt, was ist denn eigentlich in den 30 vergangenen Jahren geliefert worden, beispielsweise an Konzepten zur Eindämmung von Arbeitslosigkeit, an Umbau der Arbeitsgesellschaft, an Modernisierung des Sozialstaates, also all die dringenden Aufgaben, die gerade auf die entwickelten Industriegesellschaften nicht nur zukommen, sondern seit mehreren Jahrzehnten zugekommen sind. Da ist im Bereich der Wirtschaftswissenschaften also vornehmes Schweigen angesagt, sodass man dann doch die Frage stellen kann, was ist da eigentlich los mit denen? Und dasselbe gilt eben im Grunde genommen auch für die Fragestellung Wachstum. Wie können denn eigentlich insbesondere entwickelte Volkswirtschaften ihren erreichten Standard kultivieren, ohne dass Wachstum ständig generiert werden muss? Diese Frage ist ja von zentraler Wichtigkeit, weil Wachstum natürlich ein Treiber jenes Vorgangs der Ressourcenübernutzung ist, der unseren Planeten zugrunde richtet. Und insofern kommt man gar nicht drum hin, wenn man, sagen wir mal, überleben will und auch insbesondere kommende Generationen überleben sollen, Wege aus dem Wachstum heraus zu suchen.
Das stellt ja die Systemfrage. Bevor wir zu dieser Grundfrage kommen, nochmal dazu, Sie sagten, der Auftakt der Wirtschaftskrise. Ist das jetzt ein Auftakt? Wir haben also die Wirtschaftskrise, Finanzkrise, wir haben eine Währungskrise, eine Staatsschuldenkrise. Was kommt denn jetzt noch?
Der Zusammenbruch. Das ist ja vollkommen klar, dass diese Geschichte sozusagen des beständigen Versuchens, Gleiches mit Gleichem zu retten, also eine Schuldenkrise durch vermehrten Aufwand von Schulden zu lösen und sozusagen immer weiter den Pfad zu beschreiten, der die Probleme vergrößert und nicht verkleinert und keinerlei Bewegung sozusagen aus diesem Pfad herauszumachen und zu sagen, okay, so geht es nicht, das haben wir jetzt seit 3 Jahren gesehen, jetzt müssen wir uns mal was anderes einfallen lassen. Das wird notwendigerweise zu einer Verschärfung der Krise führen und irgendwann kollabieren, ob das schneller geht oder langsamer geht und wer da noch halbwegs ungeschoren und wer da zerstört daraus hervorgeht, das werden die nächsten Jahre zeigen. Aber ich denke schon, dass es nicht sozusagen besonders gewagt ist zu sagen, dass diese Form von Gesellschaftsmodell ein Auslaufmodell ist und das, was wir gegenwärtig beobachten, ein Reparaturbetrieb ist. Und zwar ein Reparaturbetrieb mit untauglichen Mitteln.
Sie sagen das mit einer Ruhe, einer Gelassenheit und einer Selbstverständlichkeit, dass der Zusammenbruch kommen wird. Der Zusammenbruch von Rechtsstaat, Demokratie oder nur das jetzige Wirtschaftsmodell?
Ja, das ist die politisch wichtige Frage. Es muss ja nicht notwendig so sein, dass ein Gesellschaftsmodell, was auf jeden Fall, Sie haben es ja angedeutet, erhaltenswert ist, also Rechtsstaatlichkeit, Demokratie sind ja zivilisatorische Errungenschaften, die es in jedem Fall zu halten gilt. Genau deswegen ist es ja fahrlässig, im Grunde genommen immer nur auf die bewährten Rezepte zu setzen, wohl wissend, dass sie eben nicht mehr funktionieren wie in den 60er, 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Bedingungen der Nachkriegsmoderne im 20. Jahrhundert hinsichtlich Wachstumsmöglichkeiten sind ja vollkommen andere, als es heute der Fall gewesen ist. Wir sind ja damals noch in dem Zustand gewesen, dass sich im Grunde genommen diese Form von Wirtschaft auf die westliche Hemisphäre, das heißt auf einen sehr, sehr kleinen Teil des Planeten bezogen hat und das Konkurrenzsystem, das Kommunistische war hinsichtlich der Ressourcennutzung auch nicht besser, sondern teilweise noch zerstörerischer. Aber auch die sind sozusagen nur ein kleiner Teil der Welt gewesen. Und man hat das Verhängnisvolle dieser Form der Ressourcennutzung nicht gesehen, weil der Rest des Planeten im Grunde genommen zur Verfügung stand oder man glaubte, sich das nehmen zu können, um den eigenen Wachstumsmechanismus anzutreiben. Die Globalisierung hat eine ganz andere Folge. Es ist die Globalisierung dieses Typs von Wirtschaft und dieser Typ von Wirtschaft ist seiner eigenen Logik nach Ressourcen verzehrend. Also nicht erhaltend, nicht nachhaltig, er ist ressourcenverzehrend. Und je länger er existiert, desto mehr Ressourcen muss er verzehren, weil er sonst nicht wachsen kann. Ja, und schon gar nicht sozusagen in Konkurrenz zu den nachrückenden Gesellschaften auch noch wachsen kann. Im Grunde genommen sind das ja Trivialitäten. Das kann einem ja jedes 10-jährige Kind erklären. Ist ja nicht weiter schwierig zu sagen, dass in einer endlichen Welt unendliches Wachstum nicht möglich ist. Aber die zerstörerische Komponente ist ja eine, die sich von Jahr zu Jahr von ihren Auswirkungen her beschleunigt. Es wird ja nichts abgedämpft, es wird ja nichts zurückgefahren dabei, sondern es wird ja immer radikaler. Wir haben 2010 das Jahr mit dem höchsten Energieverbrauch in der Menschheitsgeschichte gehabt.
Das war ZIPFM vom 6. Oktober 2011. Das nächste ZIPFM gibt es morgen am Freitag wieder. Hier an Technik und Mikrofon sagt Tschüss und Ciao der Stefan aus Berlin.